Neben den physiologischen Problemen kann es auch psychologische und soziale Aspekte geben. Eine derartige Operation, Erkrankung kann die verschiedensten psychologischen und sozialen Probleme aufwerfen. Man kann Depressionen bekommen, Antriebsarmut, Traumasymptome können auftreten. Man kapselt sich von der gewohnten Umgebung ab und vereinsamt sozial. Sofern man anschließend eine Chemotherapie bekommt, gibt es ein weiteres großes Feld, das man eigentlich in Form der Psychoonkologie behandelt. Auch auf diesen ganzen Gebieten gibt es die verschiedensten Behandlungskonzepte. Und man bezieht heute dieses Gebiet immer mehr in die Therapie ein, denn das Ziel ist es ja, nach der Operation eine möglichst gute Lebensqualität zu erhalten. Frau Link ist Fachtherapeutin und Psychoonkologin und sie wird uns jetzt zu diesem Thema referieren.
Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Meine Stimme ist etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ja, also ich darf Sie auch recht herzlich hier begrüßen, bedanke mich für die Einladung. Ich begrüße die Katharina, das ganze TEB-Team, die das hier wirklich wunderbar organisiert und gestaltet haben. Und da ich kreative Leibtherapeutin bin, habe ich mir überlegt, gerade eben so ganz spontan, dass ich jetzt mit einer kleinen Übung einsteige. Versteht man mich richtig überall laut genug? Okay. Ein bisschen niedrig. Ich hätte jetzt ganz gerne, dass Sie mal spüren, wie Sie sitzen. Einfach mal erspüren, wie sich der Stuhl unter Ihnen anfühlt, wie sich Ihre Beine anfühlen, Ihr Rücken, der Nacken. Einfach mal erspüren, wie sitzen Sie so, Ihren Körper wahrnehmen. Ob es sich für Sie gut anfühlt oder nicht. Okay, und jetzt hätte ich gerne, dass Sie Ihre Arme mal nach oben strecken und sich aufrichten. Ja, Sie dürfen auch mitmachen. Auch das liebe TEB-Team neben mir darf mitspielen. Mal die Arme nach oben und ganz nach oben strecken. Jawohl. Und jetzt mal die Finger auf und zu, ganz feste. Und noch ein bisschen nach oben strecken. Wenn das irgendwo zwickt oder zerrt oder wehtut, aufhören. Also nicht über die eigenen Grenzen gehen. Achtsam mit sich umgehen. So, prima. Die Schultern ein bisschen lockern. Und jetzt dürfen Sie mal mit Ihren Beinen auf den Boden trampeln. Sie dürfen gerne mitmachen. Okay, vielleicht fühlt sich jetzt der Stuhl unter Ihrem Gesäß anders an, fühlen sich Ihre Beine anders an, der ganze Körper. Vielleicht auch nicht, gut möglich. Aber vielleicht nehmen Sie Ihren Körper und wie Sie jetzt so da sitzen, ein bisschen anders wahr. Okay, ich möchte dann einsteigen in die Phasen der Psychoonkologie, in die psychosozialen Aspekte einer Krebserkrankung und fange einfach mal mit ein bisschen was Trockenem an. Und zwar wird in der psychoonkologischen Fachliteratur werden 4 Phasen beschrieben. Das erste ist die Phase des Verdachts und der Diagnosestellung. Die zweite Phase ist die Behandlungsphase. Die dritte die Erholungsphase. Und die 4. Phase, die teilt sich auf in die Gesundungsphase und das Erleben des Rezidivs. In der 1. Phase, in der Verdachtsstellung, löst es schon eine ganz, ganz große Flut an Emotionen aus. Wenn ein Mensch zum Arzt kommt und vielleicht sich selber schon Gedanken macht, irgendwas stimmt mit mir nicht, es könnte auch was Übleres sein, und es steht der Verdacht einer bösartigen Erkrankung im Raum, dann hat es schon so eine unterschwellige, so einen unterschwelligen Paniktrigger, Angsttrigger. Wenn diese Diagnose dann verifiziert ist, also bestätigt ist, jawohl, Sie leiden an Krebs, Sie haben eine bösartige Erkrankung, dann tritt es eine Flut von emotionalen Prozessen los. Oft gleichzeitig die Frage, wie lange habe ich noch, wie viel Zeit bleibt mir noch? Da gibt es ganz verschiedene Strategien dann, individueller Art auch, jeder Mensch erlebt es anders. Die einen bagatellisieren das, gar nicht so schlimm, gehen zum Alltag über, stürzen sich in Aktionismus, bloß nicht damit auseinandersetzen. Andere Menschen informieren sich, holen sich auch Hilfe, agieren. Es gibt da einen Spruch von einem Psychoonkologen, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, eines meiner Lieblingsbücher, Psychoonkologie in freier Praxis. Der hat gemeint, eins haben alle Krebspatienten gemeinsam, jeder ist anders. Und genauso sollte man auch auf jeden Krebspatienten oder überhaupt auf jeden Menschen auch zugehen und auf ihn eingehen, als Individuum und als ganz einzigartige Persönlichkeit. Ja, die Behandlungsphase. Die Behandlungsphase ist eine sehr anstrengende Phase. Die Chemotherapie, Strahlentherapie, vielleicht beides auch kombiniert. Noch zusätzlich vielleicht noch mit anderen Therapien, die sich die Menschen dann selber noch aneignen, wird oftmals als sehr belastend erlebt. Und die zentrale Frage ist eigentlich das Überleben. Wie überlebe ich das Ganze? Wie komme ich da raus? Der Körper muss zwangsläufig verstümmelt werden, wenn es um das Entfernen von Tumoren geht. Das Körpererleben ist schon durch die Diagnosestellung gestört. Der Körper wird als Verräter erlebt. Und wenn er dann auch verstümmelt wird durch die Operation, die ja notwendig ist, kann es sein, dass ein ganz massives Körperentfremdungserleben auftritt. In der Erholungsphase, die dritte Phase, geht es dann darum, meistens dann durch Rehabilitationsmaßnahmen die Behandlungsphase zu verwinden und auch körperlich wieder zu Kräften zu kommen. Viele Patienten rutschen dann so nach und nach peu à peu wieder in den Alltag. Die eine Hälfte davon rutscht in den Alltag, ohne das Geschehene zu verarbeiten, versucht es zu verdrängen und zu vergessen. Die andere Hälfte hat sich schon während der Behandlungsphase neu orientiert, hat sich von Bekannten und Freunden vielleicht getrennt, von bestimmten Hobbys, von bestimmten Lebensgewohnheiten und hat sich neu orientiert und versucht auch, diesem Ganzen, was passiert ist, dem Geschehen, einen Sinn zu verleihen. Was will mir diese Krankheit sagen? Was soll ich ändern? Was hat sie mir vielleicht auch gebracht? Ja. Die Phase der Gesundung ist eigentlich so im Anschluss an die Erholungsphase. Das Rezidiv oder das Entdecken von Metastasen, das wirft nochmal ganz neue Fragen auf. Wenn das passiert, dass ein Patient nach durchstandener Behandlung, die ja fürchterlich anstrengend war, auch für das ganze soziale Umfeld, wenn der dann von seinem Arzt hört, hat nichts geholfen, man hat nochmal was gefunden, dann ist das oftmals noch ein größerer Schock als die Ersterkrankung. Der Körper wird total als Verräter erlebt, man fühlt sich im Stich gelassen und was dann auch schlimm ist, man zweifelt oftmals auch die Ärzte an, die Medikamente an, den eigenen Weg an, den man dann eingeschlagen hat. Man kann sich überhaupt auf gar nichts mehr einlassen, man vertraut nichts mehr. Und in dieser Phase ist es auch ziemlich schwierig, den Patienten dann zu begleiten, weil dann ist es notwendig, auch Tabus anzugehen. Das sind die vier Phasen gewesen in der psychoonkologischen Fachliteratur. In der psychologischen und psychotherapeutischen Praxis subsumiert man Patienten, die mit solchen Symptomen kommen, unter Anpassungsstörungen, Belastungsstörungen, ja, und versucht sie dann auch dahingehend zu begleiten, medikamentöser Art und auch psychotherapeutischer Art. Eine Besonderheit bei diesen onkologischen Erkrankungen hat das Pankreaskarzinom. Denn das Pankreaskarzinom hat mittlerweile so eine Dramatik auch in der breiten Bevölkerung. Wenn die Leute hören Bauchspeicheldrüsenkrebs, dann tritt es bei denen gleich so eine Informationskette los. Da habe ich gelesen, das endet ganz schlimm und der Schauspieler ist erkrankt und ist ganz schnell abgemagert und vielleicht sogar früh verstorben. Bauchspeicheldrüsenkrebs hat nochmal eine ganz andere Qualität. Vor allem durch diesen Zeitfaktor haben die Menschen nicht die Zeit, sich in diesen Phasen zurechtzufinden, Trauerarbeit zu leisten, Verarbeitungsarbeit zu leisten. Das muss alles viel schneller gehen. Und oftmals kommen die Patienten emotional überhaupt nicht hinterher. Das liegt oft auch daran, dass das Pankreaskarzinom beim Entdecken schon weit fortgeschritten sein kann. Und Patienten, die dann noch die Option haben, dass man operiert werden kann, die haben noch eher was Greifbares. Okay, das kann man rausschneiden, das ist dann nicht mehr in mir drin. Aber Patienten, denen man sagen muss, eine Operation ist ganz schwierig und der Outcome von der Operation, also das, was ich damit erreiche und erziele, das bringt gar nicht so viel, da ist das Risiko der Operation ungleich höher. Wie begleitet man dann diese Patienten? Was kann ich denen an Hoffnung noch mitgeben? Die Lebensbedrohung dieser Krebsart ist um einiges höher als bei anderen Krebsarten und die Progredienz ist um einiges schneller. Die Familie ist häufig mit der Situation total überfordert, da sie selbst unter einer akuten Belastungsstörung leidet. Diese Schockreaktion, die der Patient durchmacht, macht seine Ehefrau und eventuell größere Kinder ganz genauso mit. Das heißt, im Prinzip ist die ganze Familie unter diesem Krebssyndrom befallen. Und der Partner, der eigentlich genauso verzweifelt ist und hoffnungslos, reißt sich oft zusammen und versucht stark zu sein für seinen erkrankten Partner, was dann innerhalb der Paarbeziehung auch wieder eine ganz spezielle Dynamik lostritt. Freunde ziehen sich oft zurück aus Angst und Hilflosigkeit, weil sie überhaupt nicht wissen, was für Themen darf ich denn noch mit meinem Freund besprechen? Darf ich ganz normal heiter und zwanglos sein oder ist das vielleicht unangemessen? Was sollte ich besser nicht ansprechen? Mag er mich überhaupt noch sehen? Und so rutscht der Erkrankte und die Familie zunehmend mehr in eine Isolation. Verlust der Arbeitsfähigkeit. Diese körperliche Schwäche, die ziemlich rasch eintritt, einfach auch durch die schlechte Ernährung, die stattfindet. Man ist relativ schnell nicht mehr so leistungsfähig. Und auch hinterher kommt man auf die Beine. Und wenn ja, wie lange dauert es, bis man auf die Beine kommt? Der finanzielle Verlust, wenn es der Ernährer der Familie war. Finanzielle Probleme, kann man das Haus noch abzahlen? Kann man es noch halten? Was ist mit den Kindern? Was für Einbußungen und Einschränkungen muss die Familie dann über sich ergehen lassen? Das sind alles Fragen, die belasten das ganze System Familie. Die Lebensqualität, die so wichtig ist für jeden von uns, die verschlechtert sich beim Bauchspeicheldrüsenkrebs sehr schnell, schneller als bei anderen Krebsarten. Und Lebensqualität sollte eigentlich das sein, was immer Priorität hat, immer. Man kann mal Einbußen hinnehmen, wenn man weiß, es ist nur für eine bestimmte Zeit und hinterher geht es entweder genauso gut oder besser weiter. Aber Lebensqualitätseinbußen mit dem Wissen, das ist jetzt der Ist-Zustand und es bleibt so, das wird noch schlechter und ich habe überhaupt nichts mehr von meinem Tag, ist schwierig. Die Angehörige, die leisten einen sehr großen Dienst, gerade bei der Begleitung ihrer krebskranken Partner. Ich will jetzt gerade mal besonders auf die Paarbeziehung eingehen. In jeder Paarbeziehung gibt es Polaritäten, die einen auch so schon beschäftigen, wenn man nicht erkrankt ist. Autonomie und Bindung ist jetzt, sage ich mal, ein Konto, wo eigentlich Soll und Haben im Gleichgewicht sein sollte. Durchsetzung und Anpassung und Geben und Nehmen. Das rutscht zwangsläufig in jeder guten Ehe, in jeder guten Beziehung rutscht es immer mal wieder ins Ungleichgewicht und dann ficht man ein kleines Kämpfle und dann geht es wieder. Aber wenn jetzt der Partner schwer erkrankt, dann kommen diese Konten erheblich ins Ungleichgewicht. Und da ist es für den nicht erkrankten Partner oft schwierig, für sich zu sorgen, dass er stark bleiben kann und dass es ihm gut geht, dass er weiter für seinen Partner da sein kann. Und da bedarf es manchmal auch ein bisschen Egoismus und nach sich gucken. Einfach zu gucken, dass die Konten nicht zu sehr ins Ungleichgewicht geraten. Ein Partner, der sich besonders zurücknehmen muss, sollte daher besonders liebevoll und achtsam mit sich selbst auch umgehen. Und dann kann er auch wieder liebevoll und achtsam für den anderen da sein. Der Kranke selber erlebt sich als schwach und hilflos und abhängig. Für jemanden, der vorher der Macher gewesen ist, der Dynamische, der Geber und der jetzt plötzlich der Nehmer sein soll, Danke sagen muss für alles, was man für ihn tut, und abhängig ist und hilflos, das ist unheimlich schwierig. Und da spielen ganz oft dann unterschwellig Wut, Aggression, Schuldzuweisungen eine Rolle, wo es eigentlich gar nicht sein müsste. Sexualität tritt in den Hintergrund beim Erkrankten, beim Gesunden. Gesprochen wird nicht darüber. Schuld und Scham spielt oft eine Rolle. Ja. Insgesamt, wenn ich jetzt auf den Bauchspeicheldrüsenkrebs als den Krebs jetzt eingehe, den ich selbst jetzt auch in meiner Praxis, wenn ich Patienten erlebe, als einen ja, wirklich ganz, ganz schlimmen und sehr traumatisierenden Krebs bezeichnen möchte, muss ich sagen, dass ich es umso wichtiger finde, dass sich Patienten Hilfe holen und dass sie ganz speziell auch Hilfsangebote wahrnehmen und annehmen. Und wenn der Patient das nicht kann, weil er einfach in seiner Selbstwahrnehmung nicht mehr weiß, wie er sich einsortieren kann, weil seine Realität eine ganz andere geworden ist, sein Bewusstsein eingeengt auf die Inhalte der Erkrankung, dann ist es umso wichtiger, wenn Angehörige dann sagen, okay, ich werde jetzt gucken, dass ich für meinen erkrankten Partner Hilfe organisiere, wie auch immer diese aussieht. Um nochmal auf den Satz zurückzukommen, jeder Krebskranke ist anders. Jeder hat auch seine ureigenen Ressourcen und seine Coping-Strategien aufgrund früherer Traumaerfahrungen, früherer Erkrankungen. Und die werden oft mobilisiert. Nicht jeder krebskranke Patient braucht psycho-onkologische Begleitung. Viele haben ihre ganz eigenen Strategien, mit Krisen umzugehen und aus Krisenerfahrungen rauszukommen. Aber es gibt immer wieder Menschen, da wird durch diese Krise, durch dieses Trauma noch was anderes mobilisiert und das kriegt man ohne professionelle Hilfe oft nicht in den Griff. Und dann ist es keine Schwäche, sich Hilfe zu suchen, sondern im Gegenteil, es ist stark, wenn man zugeben kann, ich bin da schwach. Ja, ich würde ganz kurz noch auf die Symptome der akuten Belastungsreaktion eingehen. Ich denke, das haben Sie alle schon ansatzweise erlebt. Man fühlt sich betäubt, erstarrt, die Luft bleibt einem weg, wie ein Schlag in den Magen. Man hat somatische Symptome, Herzrasen, man kriegt schwitzige Hände, die habe ich gerade auch. Man atmet schwer, der Kopf ist plötzlich wie mit Watte gefüllt und ganz leer. Man möchte am liebsten wegrennen und doch sitzt man wie erstarrt. Man ist verzweifelt und hoffnungslos. Man kann ein Derealisationssyndrom entwickeln oder ein Depersonalisationssyndrom, also seine Realität zum einen nicht mehr so wahrnehmen und sich selbst in seinem Körper nicht mehr als reell wahrnehmen. Die Gedanken kreisen nur noch um das eine Thema ständig, aber wenn man es gar nicht will, sie drängen sich einem auf, man grübelt und man wird tief traurig und freudlos und hoffnungslos, bis hin zur Suizidalität. Und bei Menschen mit akuten Belastungsreaktionen ist das Suizidrisiko bis zu 8-mal höher als in der normalen Bevölkerung. Von daher sollte man das auch sehr ernst nehmen, wenn jemand Lebensmüdigkeit äußert oder äußert, er hat keinen Lebenswillen mehr, sieht keinen Sinn mehr. Okay. Wie sitzen Sie jetzt auf Ihren Stühlen? Fühlt sich der Stuhl noch schwerer an als vorher bei dem schweren Thema? Ich möchte abschließend noch sagen, dass ich es ganz wunderbar finde, wenn Menschen sich versammeln, Gruppen gründen und wenn sie sich austauschen, wenn sie nicht alleine bleiben und wenn sie noch Freude empfinden können, dann auch an kleinen Dingen. Und wenn sie warmherzig bleiben und offen für andere, wenn man weiß, wer neben einem sitzt, wenn man weiß, zu wem man gehen kann, soziale Kontakte, eine ganz wichtige Ressource, Familie, die wichtigste Ressource meiner Meinung nach. Und einfach sich auch bewusst macht, dass man mittels seines Körpers Freude weitergeben kann und auch Freude spüren kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Frau Link, haben Sie recht, herzlichen Dank. Ich glaube, es war ein sehr beeindruckender Vortrag für uns, einmal in eine ganz andere Richtung hinein. Ich habe es eigentlich schon vernommen, an der Stimme ein wenig, oder habe ich mich getäuscht, die irgendwie eine sehr einfühlsame Stimme war. Ob es jetzt durch die Erkältung kommt oder durch das andere Metier, kann ich nicht genau sagen. Aber wir stellen eigentlich bei unseren Gruppensitzungen immer wieder fest, dass also ein Großteil der Patienten in diesem Bereich starke Probleme haben. Und die professionelle Hilfe, die in Anspruch genommen wird oder die angeboten wird, ist relativ gering auf dem Sektor. Die meisten Menschen sind auf diesem Thema eigentlich weitestgehend alleingelassen. Und unsere Reaktion, wir sind ja alle nicht psychologisch geschult, Unsere Reaktionen können eigentlich nur aus dem normalen menschlichen Mitempfinden oder menschlichen Reaktionen sein. Wir sind also nicht in der Lage, hier psychologisch irgendwie zu helfen. Also das aus meiner Sicht ist sehr wünschenswert wäre, wenn so ein Bereich weiter ausgebaut würde. Vielen Dank nochmal dafür.